Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich begleite Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Eine ganz wichtige Fähigkeit für berufliche Erfüllung ist das Thema Grenzen setzen. Wenn ich meine Bedürfnisse nicht schützen und erfüllen kann, weil ich immer wieder über meine Grenzen gehe, Zusatzprojekte annehme, mich unfair behandeln lasse, Überstunden mache ohne Ende, dann wird das Gefühl von beruflicher Erfüllung zwangsläufig leiden, weil einige meiner Bedürfnisse zu kurz kommen. Und deswegen ist diese Fähigkeit, sich abzugrenzen, Nein zu sagen, für sich selbst und seine Bedürfnisse einzustehen, einfach eine ganz essentielle. Weil das so ist, werde ich einen Workshop dazu geben, nämlich am 25.04. von 17 bis 20 Uhr. Ich werde daran mit den Teilnehmenden besprechen, wie sie erkennen, ob in ihnen ein Muster wirkt, das sie davon abhält, Nein zu sagen, wenn sie Nein meinen, und wie sie es erkennen, wenn es sich denn ankündigt in Aktion, also am Arbeitsplatz, und wie sie damit umgehen können und auch ihre Grenzen dann kommunizieren können. Und zwar so, dass sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt und dass das Gesagte auch ankommt. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann klicke gerne auf den Link in den Shownotes, da findest du alle Informationen. Ich freue mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. In dieser Podcast-Folge habe ich zwei Menschen für dich zu Gast. Ich glaube, ein Gespräch zu dritt ist tatsächlich Premiere. Also ich freue mich sehr, dass heute Kerstin Müller und Matthias Renner bei mir zu Gast sind. Sie beide sind Lego Serious Play Facilitatoren. Und genau über diese Methode sprechen wir in diesem Podcast auch. Ich finde, es ist eine tolle Methode. Ich habe sie selbst vor einigen Jahren kennengelernt und schätzen gelernt, weil sie einfach ermöglicht, dass wir auf unser unbewusstes Zugreifen, unsere Intuition auf das Wissen, was in uns angelegt ist, was wir aber sprachlich noch gar nicht ausdrücken können. Also von einer rationalen, sprachlichen Ebene kommen wir auf eine andere Ebene. Wir schaffen etwas mit unseren Händen. Und wie wir das nutzen können, um unser Potenzial zu entfalten, aber auch um die Zusammenarbeit in Teams zu stärken und innovativer zu werden, kreativer zu werden, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Deine Janike. Herzlich willkommen, Kerstin und Matthias. Ihr seid ja Lego Serious Play Facilitatoren. Für alle, die sich noch nichts darunter vorstellen können, was ist das genau?
Wir haben uns gerade angeschaut, ob jetzt Kerstin beantwortet oder ich die Frage beantworte. Was ist Lego Serious Play? Erstmal ist es eine angeleitete Methode. Also von, genau wie du sagst, von einem Facilitator angeleitet. Und bei Lego Serious Play geht es darum, dass alle Personen im Raum, in dem Workshop eine Stimme bekommen, alle Personen gehört und tatsächlich verstanden werden. Also dass wir weggehen zu Meetings oder Workshops, bei denen nur so 20% das erzählen, was sie immer erzählt haben, hin zu Meetings und Workshops, bei denen eine echte Beteiligung herrscht. Und dadurch schaffen wir es, mit dieser Methode auch auf Wissen zuzugreifen, von dem wir gar nicht wissen, dass wir es wissen. Also unser intrinsisches Wissen, dass wir das an die Oberfläche bringen, aus dem Kopf und auf den Tisch bringen und damit letztendlich Lösungen erzeugen, hinter denen alle stehen. Also maßgeschneiderte Lösungen für jedes Team, für jede Gruppe, für die entsprechende Herausforderung oder oft sind es ja Probleme und nicht Herausforderungen, für das entsprechende Problem, das sie haben. Und die arbeiten das dann eben für sich selbst, so wie es für sie passt. Und dann sind auch alle committed am Ende.
Ich würde noch ergänzen, weil die Hände spielen im Lego Serious Play eine große, große Rolle, weil unsere Hände sind mit dem Gehirn natürlich verbunden. 70, 80, 90%. Und die Hände wissen tatsächlich oft mehr, als wir denken. Das heißt, die Hände helfen uns unglaublich dabei beim Bauen durch diesen Bauprozess. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, Antworten auf Fragen zu finden, auf die wir sonst keine finden tatsächlich. Also die wir nicht einfach in Worte fassen können, sondern wir nehmen die Steine und wir haben eine Aufgabenstellung vom Facilitator bauen. Und am Ende kommt die Antwort, die wir sonst so gar nicht über unseren Kopf alleine rausbekommen hätten. Das ist so ein bisschen diese Verbindung, diese Hand-Hirn-Verbindung spielt da eine ganz entscheidende Rolle.
Ganz schön ambitionierte Aussagen, würde ich jetzt mal sagen. Also Matthias, du hast gesagt, alle werden verstanden. Und ich weiß aus der Kommunikation heraus, das eine ist, was ich sage und das andere ist, was bei dem anderen ankommt. Wie hilft Lego Serious Play dazu, wirklich Menschen zu verstehen?
Bei Lego Serious Play hast du einen Kernprozess. Um den dreht sich das Ganze. Also es geht nicht, letztendlich geht es nicht um die Steine, sondern um diesen Prozess. Die Steine, die helfen bei der Kreativität, aber es geht um den Prozess. Und der funktioniert so, dass der Facilitator, die Facilitatorin eine Frage stellt und dann baut jede Person eine Antwort. Das heißt nicht die Personen, die eher extrovertiert sind, die dann sofort sagen, okay, das muss die Richtung sein und muss in die Richtung gehen. Das haben wir nicht. Es ist Ruhe im Raum. Jede Person baut nur eine Antwort. Und dann erzählt jede Person, was sie gebaut hat. Das heißt, anhand des Modells erläuterst du deine Antwort. Im Englischen heißt es, I can see what you mean. Dadurch hast du ein Modell und hast nicht nur die Tonspur, sondern du siehst genau, was die andere Person meint. Du hast vielleicht Farben, die eine Rolle spielen. Angenommen, du baust, wie die Kommunikation im Team ist. Und dann fängt eine Person an zu bauen, ein Modell, was vielleicht komplett grau und schwarz ist. Und dann stelle ich die Frage, ob die Farbe eine Bedeutung hat unter Umständen. Und unter Umständen hat die Farbe eine Bedeutung, dass eben dass das Gefühl ist, was die Person dann bei der Kommunikation hat, beispielsweise. Also du siehst tatsächlich, was die anderen Personen denken.
Und es gibt eine bestimmte Arten von Lego-Steinen, die sind speziell für die Methode Lego Serious Play, sind die gefertigt. Das heißt, es sind bestimmte Sets, es gibt 4 Stück. Und dort sind so die wichtigsten Dinge drin, die man braucht, um zum Beispiel in Metaphern Antworten zu geben. Also zum Beispiel, es können die Farben sein, es kann aber auch ein Seil sein, es kann eine Leiter sein, was oft bedeutet, man will nach oben oder man geht nach unten. Das heißt, man fängt an, über die Sachen, die man gebaut hat, also der Prozess Hand, Hirn, Bauen, dort Dinge zu bauen, die man dann später anhand von Metaphern erzählt, Geschichten. Und das Entscheidende ist, was Matthias gesagt hat, extrovertiert oder introvertiert spielt überhaupt gar keine Rolle. Selbst die Leute, die sonst nichts sagen in so Meetings, es gibt ja immer so Meetings, wo die sind, die immer reden, und es gibt die, die meistens nichts sagen, weil sie sagen, ja, ist alles schon gesagt und das, was ich zu sagen habe, ist eh nicht wichtig. Und selbst die, die teilen ihr Modell, und das ist das eigentlich Beeindruckte, wenn man mal selbst nicht als Facilitator, sondern auch als Teilnehmende dabei ist, wenn dann so interdisziplinäre Teams von Führungskräften bis zur Praktikantin runter alle an einem Tisch sitzen und die CEOs dann die Augen groß machen, wenn dann so die Praktikantin die Dinger raushaut, die für das ganze Team einfach wahnsinnig wichtig ist, die aber sonst nie abgefragt werden. Das heißt, es werden Dinge abgefragt, die sonst gar nicht auf den Tisch kommen und über die Steine auch sind. Letztendlich ist es egal, welche Steine es sind, aber die, die für Lego Serious Play benutzt werden, haben eine bestimmte, die sind schon sehr gut ausgewählt, um möglichst viel Metaphern bauen zu können.
Wie nehmt ihr die Offenheit in Unternehmen dafür wahr, weil es ja eine spielerische Methode ist? Gibt es Freiraum zum Spielen in Unternehmen?
Ja, das kommt darauf an. Also wenn die Mitarbeitenden natürlich in dem Workshop geschickt werden und die vielleicht gar nicht wissen, dass es eine Lego Serious, dass wir mit Lego Serious Play versuchen, Lösungen zu finden, dann ist es blöd. Dann gibt's oft auch mal Barrikaden. Dann gibt's natürlich auch die, die sagen, was soll das? Das ist alles Blödsinn. Die kriegt man aber meistens im Prozess tatsächlich, wenn sie merken, wow. Also man startet ja immer mit so einem Skills-Building, wo man erstmal reinkommt, weil manche haben noch nie mit Lego gespielt, manche haben das letzte Mal als Kind vor 50 Jahren gespielt. Das heißt, man bringt die erst über mehrere Runden überhaupt alle auf einen Stand, und meistens schwindet dann diese Bedenken, dass es jetzt irgendwie eine reine spielerische Geschichte ist, weil man schon in dem Spielchen merkt, okay, wow, was kommt denn da raus? Das hätte ich ja nie gedacht. Aber es kommt wirklich sehr selten vor, die gar nicht wollen. Aber das, ich sag mal, das ist vielleicht 1% oder weniger, oder Matthias?
Also ich habe 2016 meine Ausbildung gemacht und ich hatte bisher 2 Personen insgesamt, die sich komplett verweigert haben. Aber das, was du sagst, ne, dass man Manschetten hat davor, das ist ja vollkommen normal. Aber nach der ersten Stunde, wenn auch die Leute merken, was das für ein großes Maß an psychologischer Sicherheit ist, dass ich alles sagen kann, was ich will, weil ich ja nur über das Modell erzähle. Das heißt, wenn ich es gebaut habe, dann kann ich es erzählen und stellt niemand in Frage. Es wird nicht interpretiert, es wird nicht hinterfragt, es wird nicht gewertet. Jedes Modell ist gleichermaßen richtig und gleichermaßen wichtig. Und deshalb funktioniert das wunderbar.
Kerstin, du hattest gerade gesagt, dass manche Menschen 50 Jahre gar nicht mehr gespielt haben. Als Kinder spielen wir pausenlos. Und als Erwachsene wiederum machen das die wenigsten. Verlernen wir zu spielen im Laufe unseres Lebens?
Das ist natürlich nur meine persönliche Sicht auf die Dinge, aber ich sage nein. Sobald wir da drin sind, und ich sag mal, zu 90% macht es Spaß. Und die Leute lassen sich drauf ein und merken, wow, endlich mal was anderes als immer nur Post-its kleben und irgendwie nachdenken und so die klassischen Meetings. Weil die das buchen, das sind ja meistens Unternehmen, die auch bereit sind, mal einen anderen Weg zu gehen. Die entweder Erfahrung mit Lego Serious Play haben, weil sie es selbst erlebt haben in einem Workshop, oder halt weltoffene CEOs, die sagen, okay, wir müssen jetzt mal unserem Quark raus, lass uns mal irgendwie anders an die Themen rangehen. Wir kommen hier nicht weiter. Und vielleicht die Frage, wann wendet man das an? Gleich am besten kann man es wahrscheinlich damit erklären, es sind komplexe Fragestellungen. Es sind die Fragestellungen, ich habe es neulich mal mit einer Zahnärztin besprochen. wie fühlt sich das an, Zahnärztin zu sein oder wie fühlt sich das an, zu führen? Also das sind so die Fragen, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann und die man wahrscheinlich auch nicht einfach über einen Schreibprozess vielleicht rankommt. Also ich sage nicht, dass man das gar nicht kann. Es gibt wahnsinnig kreative Leute, die das mit allen Methoden können. Aber das sind so diese Fragen, die nicht greifbar sind. Die kann man hervorragend mit Lego Serious Play abbilden. Und die meisten haben einfach Spaß dran, weil es einfach mal anders ist.
Und ich glaube, um da noch einen Punkt dazu zu setzen, dem Spielen. Ich meine, oft fragt man sich ja, Spielen im beruflichen Kontext, was soll das? Spielen, das ist ja, hat ja was Kindisches. Wenn man sich ein Fußballspiel anguckt, dann würde niemand in Frage stellen, dass das vollkommener Ernst ist, was die 22 und die Schiedsrichter unten auf dem Platz machen. Das wird niemand in Frage stellen. Aber wenn wir uns zurückziehen in den Raum und ernsthaft spielen, dann wird gefragt, was hat das da für einen Sinn? Also es ist insofern schon ganz interessant. Ich glaube, ein Stück weit hängt es auch damit zusammen mit der Entwicklung. Ne? Als Kind ist es vollkommen normal zu spielen und dadurch auch die Welt zu entdecken. Also für Kinder ist Spielen ja Arbeit. Und dann entwickelt man sich ein Stück weit oder entwickelt sich das Gehirn und dann wird es irgendwann als kindisch vielleicht betrachtet. Und dann ist es, denke ich, wichtig, eben da, wenn man erwachsen wird oder je älter man wird, wieder drauf zu gucken und zu sagen, also spielen und kindisch, das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Kann, muss aber nicht. Und in unserem Fall tut es ja wirklich nicht. Also es ist ein ernsthaftes Spielen mit einem Ziel, mit einer Richtung, wo wir hinwollen am Ende tatsächlich. Also wir gehen ja nicht rein und sagen, so, hauen ein paar Lego-Steine auf den Tisch und sagen, so, jetzt spielen wir mal was Lustiges 2 Tage lang und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt, weil es ist ja schon wirklich vorbereitet, was wir machen. Wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen am Ende und wie die Fragen aufgebaut werden müssen, dass sie aufeinander aufbauen, ineinander greifen und ein Ergebnis zum anderen führt, sodass wir am Ende vielleicht sagen können, okay, jetzt haben wir einen genauen Überblick, was sich in unserer Unternehmenslandschaft tut, wie wir handeln würden in unvorgesehenen Situationen und vielleicht auch, warum wir handeln würden, wie wir handeln oder warum wir handeln, wie wir handeln.
Ich habe ja mal ein Experiment gemacht und zwar habe ich mich auf die Suche nach meiner Berufung gemacht und habe dafür 30 Jobs in einem Jahr getestet. Mein allererster Job war als Erzieherin. Ich habe gedacht, das wäre ein leichter Einstieg ins Projekt, weil die Kinder mir keine blöden Fragen stellen können und ich da irgendwie das Gefühl hatte, ah, da kann ich gut einsteigen und irgendwie starten. Und ich habe gemerkt, wie verkopft ich war. Und ich habe dann irgendwann so eine Situation gehabt, die mir so peinlich war. Und zwar habe ich angefangen, mit einem Kind zu spielen. Ich war mit dem Kind allein in einem Raum. Und ich war also auf allen Vieren und habe dieses Kind angebellt. Und dann kam eine Erzieherin rein und hat mich dabei gesehen. Und meinte nur, Frau Stör, Sie werden ja immer freier. Und es war mir so peinlich. Und eigentlich war das total die gute Entwicklung und total die Befreiung, wieder so loszulassen und zu spielen. Also das war so der Einstieg in das Projekt und dass diese Entwicklung hat sich auch vorgesetzt, freier zu werden, weniger rational oder nicht nur noch rational unterwegs zu sein. Also was würdest du sagen, Matthias, wieso ist die Fähigkeit, spielen zu können und auch zu spielen einfach so wichtig, auch im Erwachsenenalter?
Du hast gesagt, sie werden immer freier, hast du gesagt bekommen als Kommentar. Ich denke, das ist einer der Punkte, die es zumindest ein Stück weit beschreiben. Was bist du im Spiel? Im Spiel bist du frei, im Spiel hast du keine Grenzen. Im Spiel kannst du austesten. Austesten Dinge, die nicht real sind. Die real sind im Spiel, keine Frage. Die da vollkommen real sind, weil du abtauchst, wenn du spielst, aber die eben nicht in der echten Realität, der echten Realität stattfinden. Und kannst daraus aber aus dieser spielerischen Realität Schlüsse ziehen, die dann auch für die echte, für die reale Realität, das ist ein seltsames Wort, für die reale Realität gelten. Also du kannst da ganz viel erfahren, aber vor allem erfährst du auch unheimlich viel über die anderen Personen, mit denen du spielst. Also du hast ganz, ganz große soziale Komponenten. Du hast die Möglichkeit, dich selbst zu entwickeln. Du hast die Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen, dich gemeinsam zu entwickeln. Das sind ganz wichtige Dinge, die beim Spiel stattfinden und auch dieses, ja, vor allem auch dieses Austesten. Dieses Austesten, Ausprobieren und unvoreingenommen ranzugehen. Wenn du sagst, du hast mit Kindern gespielt oder du warst Erzieherin in dem ersten Experiment, das ist ja auch das Tolle bei Kindern, ne? Die stellen sich ja vor dich hin und fragen, und warum? Die wollen das ja wirklich wissen. Also die fragen dich ja vielleicht auch, warum ist der Himmel blau? Ganz oft kriegt man dann eine Antwort als Kind, ja, weil das so ist oder stell keine blöden Fragen, aber so ist es ja überhaupt nicht, weil die Kinder, die wollen ja wirklich wissen, warum das ist und die stellen sich hin und fragen dich einfach und das ist so toll bei Kindern. Also ich glaube auch, dass Spielen uns dabei hilft, wieder ein Stück weit Kind zu sein und diese Offenheit zu haben, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist für uns und die wir unbewusst aufgeben, indem wir nicht spielen.
Ich kann vielleicht ergänzend noch mal ein Beispiel geben. Bevor ich Facilitatorin wurde, war ich selbst sehr oft Teilnehmende in Lego Serious Play Workshops. Und was ich empfunden habe, was als sehr, sehr angenehm war, dass ich nicht großartig denken musste. Ich habe eine Frage gestellt bekommen, die hat der Facilitator vorbereitet. Und dann durfte ich einfach Steine in die Hand nehmen und mir musste nichts einfallen. Ich musste einfach nur Steine in die Hand nehmen und sie übereinander setzen. Das empfand ich als so angenehm und so befreiend. Und auch die Tatsache, dass ich auch die Antworten nicht großartig überlegen musste, sondern ich hatte mein Modell, ich habe das gebaut, meine Hände haben das für mich gemacht. Ich habe in dem Moment nicht wirklich viel nachgedacht. Ich habe das gebaut und in dem Moment, wo ich dann die Frage beantworten musste, wo ich dran war mit Teilen, habe ich die Geschichte aus dem Modell erzählt. Und du bleibst eben halt nur im Modell. Du erzählst nichts von dem, was drumherum passiert ist, was passiert ist oder was in Zukunft passieren wird, sondern du bleibst im Modell und sagst, hier, dieser Stein, da habe ich mir gedacht, das könnte das sein. Dann fragt der Facilitator vielleicht nochmal nach, hat das eine Bedeutung? Sagt, ja, das hat eine Bedeutung. Das bedeutet, dass ich eigentlich noch nicht dort bin, wo ich hin will. Und das kommt aus mir raus und ich habe das als so leicht empfunden. Ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel geben. Ich mache ja auch so Einzel-Lego Serious Play Workshops für die berufliche Neuorientierung und für den Berufsstart. Ich habe zum Beispiel meine Tochter, die im Studium war und die wollte wissen, ist sie noch auf dem richtigen Weg. Dann haben wir einen Workshop gemacht und sie hat sich halt einfach nur darauf eingelassen, weil ich sie quasi angefleht habe. Es war so nach meiner Ausbildung, dass ich brauchte Opfer. Und die war danach halt auch, sie hatte einfach, es kam nichts Neues raus, aber sie hatte die Klarheit und sie hat sie gebaut und sie hat es auf dem Tisch gesehen, auf einmal, ja, sie wusste zwar so gefühlt, ich bin wahrscheinlich auch im richtigen Weg, aber dann hat sie es gebaut, sie hat es gesehen und es war für sie eine unglaublich große Erleichterung zu sehen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, weil sie es auch noch sehen konnte und weil sie es selbst mit ihren Händen geteilt hat. Und ich glaube, das zum Thema Spielen, es ist vielleicht nicht das Spielen, sondern es ist die Leichtigkeit, über das Spielen in so einen Prozess reinkommt. Ich glaube, das ist das, was wirklich das Entscheidende auch dabei ist.
Es wird ja auch immer mehr über psychologische Sicherheit gesprochen am Arbeitsplatz. Ist das genau das Thema? Also braucht es diese psychologische Sicherheit oder vielleicht entsteht die sogar durch Lego Serious Play? Also wie hängt das zusammen?
Also da muss man, glaube ich, unterscheiden. Bei der psychologischen Sicherheit, es gibt einmal die psychologische Sicherheit, die im Raum stattfindet. Das heißt, ein Team sitzt zusammen am Tisch, kennt sich nicht, kennt sich länger oder kennt sich erst kurz oder soll erst zum Team werden. Und allein der Raum in dem Prozess gibt psychologische Sicherheit. Die Sicherheit, dass ich alles, was ich sage, richtig ist. Was ich baue, ist richtig. Was ich sage, ist richtig. Und alle hören zu. Und das ist einfach was unglaublich viel Sicherheit. Spätestens nach der ersten, zweiten Runde wissen die Leute, okay, hier kann ich mich wirklich sicher fühlen, hier wird nichts bewertet, hier wird nichts interpretiert, weil niemals kommt eine Wertung von außen in ein Modell oder eine Interpretation rein. Das ist die Aufgabe von uns Facilitatern, das nicht zuzulassen. Das heißt, die Modelle bleiben so stehen, wie sie sind. Und das spürt man sehr schnell. Und man muss dann immer so, die anderen Teilnehmer dürfen teilweise dann auch nachfragen. Die fragen dann oft noch so ein bisschen mit Wertung. Da sagen wir als Facilitator, nee, stell die Frage mal anders, weil du hast das jetzt gerade gewertet, stell nur Verständnisfragen. Hast du was im Modell nicht verstanden? Ist hier irgendwas noch unsicher? Und allein dieser Prozess gibt Sicherheit ohne Ende. Das ist einmal der Raum und die Methode und eben die Tatsache, dass ich einfach gehört werde. Das ist eine wahnsinnige Sicherheit, die ich sonst im Unternehmen ja nicht so habe. Bei Einzelpersonen ist es nochmal ein bisschen anders, da mache ich den Raum mit denen ja alleine auf, aber das Prinzip ist das gleiche. Einfach sich zu gestatten, das, was ich da gebaut habe, für wahrzunehmen und einfach anzunehmen und zu sagen, ja, das kommt jetzt von mir, das stimmt so jetzt, das nehme ich jetzt mal so an, ja.
Es ist ja nur eine andere Perspektive von einer Sache, die jede andere Person einnimmt oder wie jede Person auf irgendwas draufschaut. Und warum soll das nicht richtig sein, was die andere Person sagt? Kleine Anekdote, ich hatte irgendwann mal, war vor Corona noch, da hatte ich ein kleines Meetup in Paris und da war eine Person dabei und die hat gestottert. Also ein Stück weit vielleicht war es die Aufregung, aber nicht nur. Je länger wir gearbeitet haben, desto ruhiger wurde die Person. Die hat nahezu am Ende, hat sie irgendwann kaum noch gestottert und war wirklich so versunken in das Modell, in das Erzählen der Geschichte, der eigenen Geschichte, der eigenen Ansicht, der eigenen Perspektive. Also das war für mich so mit eines der beeindruckendsten Momente, die ich hatte als Facilitator, was ich vorher nie gedacht hätte. Das war spannend.
Ihr habt ja auch, oder ihr sagt ja auch, dass Lego Serious Play zu mehr Inklusion und Gleichberechtigung führen kann. Und ich vermute, das ist genauso ein Beispiel dafür, dass wenn jemand beispielsweise nicht so gut sprechen kann, der sich möglicherweise sonst zurückzieht und zurückhält, etwas beizutragen, dass der eben den Raum bekommt, gesehen und gehört zu werden.
Genau, weil du hangelst dich ja letztendlich bei deiner Geschichte durch das Modell. Also du erzählst ja nur, was im Modell ist. Und dadurch passiert ja genau das, dass du dich auf das Modell fixierst und gar nicht mehr suchst nach der Bestätigung. Ja, der Bestätigung von den anderen. Ne? Haben die es jetzt verstanden? Sehen die es genauso? Nicken die jetzt alle? Es ist vollkommen unwichtig, weil es interessiert uns ja die andere Perspektive, die Perspektive der eigenen Person. Und das, wenn du dann introvertiert bist, dann hast du dieses Modell und erzählst nur in dem Modell. Wunderbar. Auf der anderen Seite, wenn du extrovertiert bist, dann erzählst du eben auch nur über das Modell. Und nicht, was dann sonst passiert ist und was man dann sonst noch beachten müsste. Wenn es nicht im Modell ist, ist es nicht in der Geschichte. Und dadurch, dass das eben so ist, Kerstin, du hast es vorhin gesagt, noch mit der Praktikantin, das hatten wir mal in einem gemeinsamen Workshop, wo wir eine Praktikantin hatten. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht mal, was der CIO oder also irgendwie eine Führungskraft.
Nee, das war der Teamleiter, also eine Ebene drunter, ja.
Hm. Okay. Und ja, also ihre Perspektive war dermaßen wertvoll, weil es so einen ganz anderen Blick eingebracht hat. Einen viel menschlicheren Blick, sagen wir mal. Ne? Also mehr auf die Werte, glaube ich, war das bezogen, was sie gebracht hat und weniger auf das Technische. Und das hat so dermaßen gefehlt. Und als das in den Workshop kam, das war dann wie so ein Wow. Ein Moment, der alles geändert hat wieder. Ne?
Kerstin, du nutzt ja Lego Serious Play auch zur beruflichen Neuorientierung, hast du gerade erzählt. Kannst du das nochmal konkret beschreiben? Wie lässt sich das zur beruflichen Neuausrichtung nutzen? Und gern nochmal mit einem ganz konkreten Beispiel, du hast zwar gerade schon eins gegeben, aber wie könnte so ein Modell aussehen? Also ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu verstehen oder sich vorzustellen, was baue ich denn dann? Wie sieht denn so ein Modell oder könnte so ein Modell aussehen?
Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem von unseren Facilitatoren. Man muss es im Prinzip eigentlich erlebt haben. Aber ich versuche mal das an einem Beispiel. Ich erstelle ja neben Lego Serious Play ist für mich ja eine Methode. Und in meinem normalen Businessleben erstelle ich ja Websites und begleite meine Kundinnen und Kunden als Sparringspartnerin. Das heißt Positionierungsprozesse, all das, was es braucht, um sichtbar zu werden. Ich habe viele Frauen, die oft Karriere gemacht haben und dann nochmal so neu starten, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr darauf zu buckeln, ich muss jetzt was Eigenes machen, ich mache mich selbstständig. Und da habe ich mit einer Kundin, jetzt kommt das konkrete Beispiel, wir haben die Website gebaut, eine ganz hervorragende, die war jahrelang Führungskraft, also lange im Ausland gelebt, also eine echte Expertin für alles, hat aber in sich drin gestruggelt, hat nicht so ganz dran geglaubt, dass es dann vielleicht doch könnte, so ein kleines Imposter-Syndrom. Und dann haben wir die Website, der Prozess war super. Ich habe ja meinen eigenen Prozess ohne Lego Serious Play auch. Und dann war die Website fertig und dann hat sie es einer Familienangehörigen gezeigt zur Korrektur. Dazu muss man sagen, was wir mit der Website machen, wir erstellen ja ein öffentliches Profil, was authentisch ist und wir zeigen uns ja nicht privat. Und für die Familienangehörige war das quasi, die hat sie nicht so gesehen. Ich hatte vorher noch gesagt, bitte mach das nicht, zeig es niemandem, keinen Freunden, keinen Familienangehörigen, weil was wir machen, ist ein öffentliches Profil, die wollen dich nicht so sehen. Die machen sich dann Sorgen um mich. Und was wir dann gemacht haben, lange Rede, kurzer Sinn, und sie war dann fast kurz davor, diese wirklich schöne Website nicht an den Start zu bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns einen Lego Serious Play Workshop machen. Und dann haben wir quasi, sind wir den Prozess durchlaufen, das ist nicht ein Modell, sondern man startet mit dem Skills Building, dann haben wir bei ihr die Identität gebaut, das ist ein Prozess aus dem Lego Serious Play, nämlich man baut die eigene Identität im Hier und Jetzt, dann das, wie man glaubt, dass man wahrgenommen wird und dann, wo man eigentlich hin will und dann noch ein paar Runden, je nachdem, wie das Thema ist. Und was wir geschafft haben mit diesem Prozess, es war ein 3-Stunden-Workshop, dass sie gesagt hat, okay, das, was ich da sehe in der Website, das ist das, wo ich hin will. Das konnte sie dann miteinander verbinden und das heißt, wir konnten die Website online stellen, weil sie sagte, okay, das passt wirklich, das bin ich. Da bin ich zwar jetzt noch nicht mit meinem Mindset, aber da will ich hin und dann konnten wir sie freischalten. Das war jetzt Thema berufliche Neuorientierung, weil sie war voll in diesem Prozess und hat sich das noch nicht zugetraut, obwohl sie jahrelang als Führungskraft in ganz anderen Ligen gespielt hat als jetzt als Solo-Selbstständige. Dafür hat es ja gut geklappt. Ich habe in kleinen Gruppen auch so Ende 30, Anfang 40, die ein paar Jahre jetzt gearbeitet haben, okay, ist es das jetzt wirklich, bin ich richtig? Und dann so in so kleinen Gruppen den Prozess gefahren. Das sind meist dann so ein Halbtagesworkshops, wo man dann schaut, okay, bin ich richtig? Auch da baut man die Identität. Wo will ich hin? Was glaubst du, wie ich wahrgenommen? Wenn die sich kennen, macht man auch so, okay, bau mal ein Modell, wie du die andere Person siehst mit ihren Stärken. Und solche Sachen macht man halt so. Und am Ende hat man dann einen Tisch voller Modelle und sieht quasi das, was wirklich stattfindet. Nicht irgendwas, was im Kopf rumwabert, sondern du hast es gebaut und auf einmal liegt es wirklich in echt auf dem Tisch und du kannst weitergehen dann. Das ist so klassisch berufliche Neuorientierung, entweder als Einzel- oder in kleinen Gruppen von 3 bis 4 Leuten. Und dann können sie sich kennen, müssen sie aber nicht, genau. Erklärt es das so ein bisschen besser?
Ja, ich denke, jetzt kann man sich ein besseres Bild machen. Ich habe ja selber auch mal die Methode genutzt in einem Workshop. Da ging es um die Geschäftsmodellentwicklung für ein Netzwerk bzw. eine Community. Und ich fand es auch sehr spannend, dass man einfach ja keine Worte nutzt, sondern diese Steine hat und dann etwas baut, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, warum baue ich das jetzt oder wo führt das hin, aber ist ja auch egal. Und dann am Ende, wenn man das beschreibt, dass doch alles sehr schlüssig ist und Sinn ergibt. Und ja, hat mich auch auf jeden Fall beeindruckt. Nutzt ihr die Methode auch für eigene Fragestellungen?
Ja, also ich halte das gerade mal hoch. Ich habe immer einen Korb mit Legosteinen bei mir und habe immer wieder Steine, ich baue immer wieder vor mich hin, gerade wenn ich über irgendwas nachdenke, weil zum einen kann ich mich besser konzentrieren und zum zweiten habe ich manchmal einfach die Lösung in der Hand. Die Hände machen halt einfach. Man kann über viele Sachen nachdenken und man kann sie auch wirklich zerdenken, aber man kann sie auch einfach bauen. Dann hat man sie auf dem Tisch, hat man eine Lösung im Zweifel und gut ist. Das macht es viel einfacher.
Da gibt's einen Riesenunterschied zwischen Matthias und mir, weil Matthias, ich nenne ihn ja Mr. Brick. Matthias lebt wirklich zwischen den Steinen und geht niemals aus dem Haus, ohne Legosteine in der Tasche zu haben. Ist bei mir ein bisschen anders. Bei mir ist es eine Methode, die ich toll finde und die ich gerne anwende. Aber für mich ist es eine Methode. Vielleicht ändert sich das noch. Vielleicht werde ich auch Mrs. Brick. Ich glaube es aber nicht. Das heißt, ich baue nicht vor mich hin. Ich habe zwar auch Steine auf dem Tisch, sondern ich nutze sie wirklich ganz gezielt. Und wir beide nutzen sie für unsere gemeinsamen Sachen, die wir planen. Planen wir jetzt tatsächlich, uns von einem anderen Facilitator einen Workshop mit ihm zu machen, um zu gucken, wo wollen wir beide. Also das ist auch so ein gutes Beispiel. Wir beide machen den Enten-Podcast seit einem Jahr und haben das einfach just for fun gestartet und merken, okay, es kommen Aufträge drüber und Matthias will jetzt Trainer werden und ich überlege doch mehr Lego Serious Play zu machen und mehr als ich ursprünglich gedacht habe. Jetzt wollen wir mal schauen, wie geht's mit uns beiden weiter? Wollen wir was Gemeinsames machen? Oder lassen wir es einfach so weiterlaufen, jeder macht so seins. Und das werden wir tatsächlich, da kommen wir mit dem Kopf nicht weiter. Also mir fällt dazu nichts ein. Ich kann mir alles vorstellen, das wollen wir tatsächlich bauen mit einem anderen Facilitator und zu gucken, was wollen wir eigentlich zukünftig gemeinsam machen. Dafür ist es halt auch perfekt. Das heißt, der Facilitator bereitet es dann für uns vor. Wir wollen am Ende eben halt die Antwort auf die Frage haben, okay, was sind unsere gemeinsamen Ziele? Oder gibt es eine gemeinsame Vision? Und das machen wir eben halt auch mit Lego Serious Play, ja.
Mich würde noch total interessieren, was eure schönste Erfahrung beziehungsweise eure schönste Geschichte in Anwendung dieser Methode ist.
Ich habe einen 2-Personen-Workshop gemacht. Da ging es auch um berufliche Neuorientierung. Also ich habe noch einen 2. Workshop mit meiner Tochter gemacht. Da war dann, ich hoffe, ich darf das sagen, ihr Freund noch dabei. Und der wusste zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht, wo er steht und fand das auch total spannend. Und was ich toll fand, der hat, das war auch 3 Stunden, und der hat quasi nichts von dem gebaut, was er mir vorher erzählt hat. Also was er eigentlich gerne machen würde, weswegen er nach Berlin gekommen ist. Und es ist sehr lustig, es war nichts davon in den Modellen drin. Es war einfach nur sehr großes Chaos. Und ich dachte, okay, den habe ich echt scheiße vorbereitet, den Workshop. Das hat überhaupt nichts gebracht. Und lustigerweise, nach dem Workshop, ich habe dann nur Tage später erfahren, dass er dann angefangen hat, Musik zu machen, sich zu bewerben. Und auf einmal hat er so durchgestartet und losgelegt und das hat alles verändert bei ihm, ja. Das war wirklich eine sehr interessante und sehr spannende Erfahrung. Vielleicht auch die beste, die ich bis jetzt gemacht habe, dass ich dachte, okay, es war ein totaler Fail und in Wahrheit kam eigentlich das Größte danach raus. Es war zwar nicht in den Modellen drin, aber das war dann halt die Antwort. Es war nicht drin und das hat ihn anscheinend so beschäftigt, dass er es dann tatsächlich umgesetzt hat. Also es gibt alles, ja. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich glaube, das war so mein bestes Erlebnis, ja.
Bei mir, ich würde sagen, das ist, also was mich ja bei der Methode so triggert, ist, dass ja jede Person wirklich eine Stimme bekommt und gehört wird. Und das zum Teil, wenn die Leute aus dem Workshop rausgehen, du ein anderes Zusammenarbeiten hast. Also du merkst wirklich, was da passiert oder dass da was passiert. Und das Beeindruckendste für mich war ein Programm, das wir mal gemacht haben. Das waren mehrere Workshops und da ging es darum, dieses Team zu verbessern. Aber nicht zu sagen, so, wir machen jetzt mal einen Team-Workshop, sondern wirklich langfristig was zu ändern. Und was wir da gemacht hatten, ist beim ersten zu gucken, dieses Vertrauen zu stärken im Team. Nach ein paar Wochen haben wir an der Mission gearbeitet. Und beim letzten Workshop ging es dann darum, wie Führung aussehen soll. Und es war immer die Führungskraft dabei und es war immer das Team dabei. Also auch, wie sich die Führungskraft die Führung vorstellt und wie sich das Team die Führung vorstellt, wie das Team geführt werden soll. Und du hast schon gemerkt, wie das nach und nach von Mal zu Mal, wie das Team enger beieinander war, wie es tiefer ging, wie das fester ineinander verankert und ineinander verwurzelt war. Und das war so genial, das begleiten zu dürfen und sehen zu können, was es da für eine Entwicklung gab. Das war irre. Also wenn ich eins raussuchen muss, dann wäre es vielleicht das. Aber sonst ist es eigentlich jeder Workshop, weil da so viel passiert jedes Mal.
Man merkt euch auf jeden Fall die Begeisterung für das Thema an. Und ihr habt mich angesteckt, ich werde mich jetzt gleich mal nach Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator oder einer Facilitatorin erkundigen. Bin total begeistert. Vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt. Und alles Gute für euch.
Danke, Janike.
Danke für die Einladung.
Kerstin, wenn du Arbeitsministerin wärst, was würdest du als erstes verändern?
Wenn ich Arbeitsministerin wäre, würde ich Lego Serious Play in die Schulen als Pflichtprogramm mit reinnehmen, und zwar spätestens in der Oberstufe, um den Berufsstart für die Schüler und Schülerinnen zu vereinfachen und dadurch weniger Studienabbrüche und Berufsausbildungsabbrüche zu vermeiden, weil ich bin mir 100% sicher, dass das damit gut funktionieren würde.
Matthias, wie wär's bei dir, wenn du Arbeitsminister wärst? Was würdest du als erstes verändern?
Ich fänd's sinnvoll, als Arbeitsminister den Wert des Spiels zu verdeutlichen und dafür zu sorgen, dass die Leute grundsätzlich mehr Offenheit entwickeln können. Das kann man nicht verordnen, aber mehr Sensibilität, vielleicht mehr Offenheit für Spielen an sich entwickeln können und dafür die Voraussetzungen zu schaffen.